Ich freue mich ganz sehr, dass ich bei der Jüngerschaftsschule jetzt dabei sein kann, auch wenn es das letzte Wochenende ist. Und jetzt kriege ich euch erst zu Gesicht so richtig. Ich habe mich auch gefragt, ob das alles nur prüfungsrelevant ist, was ich jetzt heute und morgen vor allem noch erzähle. Aber vielen Dank auch für die verrückte Laudatio zu Beginn. Aber die war sicherlich nur dazu da, um vom 18. Dezember abzulenken, denn... Das solltet ihr euch schon mal vormerken, da marschiert der Paul und der Janis bei der Bergparade mit. Ja. Ihr könnt, man kann es auch live im MDR anschauen. Darauf sei hingewiesen. Genau. Ich bete noch mal kurz und dann geht es ein bisschen sachlicher weiter hier. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart, auch jetzt im Lobpreis, dass wir uns dir nahen konnten. Und ich bitte dich, dass du dich uns näherst, dass du in unser Inneres hineinsprichst, dass du alles mit Leben erfüllst, was an dem Wochenende stattfindet, dass wir tiefer kommen in unserer Jüngerschaft, in unserer Beziehung zu dir. Herr, wir heißen dich willkommen, Heiliger Geist, rede du. Mach du, also übersetzt das in unser Leben hinein und tu du dein Werk in den Mentorengesprächen, an dem Wochenende, bei den Verkündigungen, im Lobpreis, bei allem, was läuft. Amen. Über diesem Wochenende soll ein Bibeltext stehen, der morgen und übermorgen nochmal mehr zur Entfaltung kommt. Der Text, der tut etwas, was in der Bibel immer wieder vorkommt, nämlich dass Dinge in überraschender Weise miteinander in Zusammenhang gebracht werden, wo man im ersten Moment stutzig wird und sagt, aha, das hat mit dem zu tun. Wir haben im Kopf immer so unser Schema, wo wir glauben, was zusammengehört, was zusammenhängt, wie die Dinge irgendwie miteinander interagieren oder was das Gegenstück von etwas anderem ist. Aber Gott offenbart uns in der Bibel immer wieder einen viel tieferen Blick auf uns, auf das Leben, auf sich selbst. Oft einen viel tieferen Blick, als wir beim oberflächlichen Drüberschauen und Betrachten irgendwie gedacht hätten. Also ein Beispiel, wir lesen in der Bibel, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Wo man im ersten Moment gedacht hätte, das Gegenstück zur Unordnung wäre die Ordnung. Oder das Gegenstück zum Frieden wäre Unfrieden oder Streit oder Kampf. Aber die Bibel schafft es uns mit einem einzigen Satz darauf hinzuweisen, dass Ordnung und Frieden und Unordnung und Unfrieden untrennbar miteinander zusammenhängen und eins das andere hervorbringt und bedingt. Und ähnlich ist es auch bei dem Text, um den es hier am Wochenende geht. Dieser Text, der stellt ein Gegensatzpaar in den Raum, das das Potenzial hat, uns in die tiefsten Tiefen der Theologie und der Psychologie und der Jüngerschaft hineinzuführen. Ich hoffe, ihr seid danach auch so begeistert wie ich. Ich versuche es jetzt noch ein bisschen spannend zu machen. Und ich finde, dass man auch die ganze Heilsgeschichte viel besser versteht, wenn man das erfassen kann, worum es jetzt geht an diesem Wochenende. Und was hier in diesem Text aufgerissen wird, obwohl es nicht nur schön ist, das Thema. Ja. Aber es ist auf jeden Fall jüngerschaftsrelevant, wie ich finde. Also der Text und das Thema dieses Wochenendes zeigen im Grunde den inneren Raum unseres Herzens, in dem sich Jüngerschaft und Gottesbeziehung abspielt. Und jetzt lese ich ihn endlich mal vor. Aus 1. Johannes Kapitel 4, ab Vers 16 lese ich mal. Also 1. Johannes 4, Vers 16. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das Gegenstück zur Liebe hier ist die Furcht, die Angst. Also nicht Liebe und Hass oder Liebe und das Böse oder Liebe und Selbstbezogenheit. Auch nicht Angst als Gegenstück zu Mut oder Angst und Vertrauen oder Angst und Kühnheit oder sonstiges, sondern stattdessen Liebe und Angst wird gegenübergesetzt als das ultimative Gegenstück dazu. Es wird ja noch gesagt, Gott ist Liebe, das heißt, das ist ja wirklich die extremste Ausformung von Liebe, die man sich vorstellen kann. Und als Gegenstück dazu wird hier die Angst genannt. Was in uns geschieht, wenn die Liebe weicht, ist, dass Angst kommt. Und umgekehrt, wenn die Liebe wächst, dann tritt die Angst in den Hintergrund. Wir wollen das nochmal morgen vor allem nochmal ein bisschen tiefer anschauen. Aber es ist etwas, was in diesem Text hier so einfach in den Raum gestellt wird, wo man erstmal drüber stolpert. Im Grunde kann man sagen, die völlige Abwesenheit der Liebe wäre die blanke Angst. Und die völlige Anwesenheit der Liebe wäre die totale Furchtlosigkeit. Denn, es steht ja hier, wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Also es ist wie so eine Gesetzmäßigkeit, die hier genannt wird. Und das geht so weit, dass sich die vollendete Liebe nicht mal vor dem Gericht Gottes fürchtet. Also die unmittelbare Begegnung mit Gott verläuft absolut angstfrei, wenn Gott selbst in uns wohnt. Das ist hier super klar rausgearbeitet in diesem Text. Und es ist ja auch logisch, denn wenn der Geist Gottes in uns, der in uns wohnt, Gott dem Vater begegnet, na, wie könnte er sich da fürchten? Das schließt sich ja gegenseitig aus. Gott hat nicht Angst vor sich selbst, sondern da, wo wir Angst vor Gott und vor seinem Gericht haben, da sind wir nicht in der Liebe vollendet, sagt der Text in unfassbarer Klarheit. Wer sich fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Das muss man sich gefallen lassen, dass uns das gesagt wird. Und keiner von uns kann demzufolge hier behaupten, vollendet zu sein in der Liebe. Das ist in dieser Zeit auch noch nicht möglich. Der Druck sei schon mal rausgenommen. Da, wo wir aber Angst vor Gott und vor seinem Gericht haben, sind wir nicht in der Liebe vollendet. Das muss man erstmal so anerkennen. Die Logik des Textes ist hier eine ganz, ganz universelle. Also hier wird wirklich wie ein Naturgesetz in den Raum gestellt. Wenn nämlich dieses Prinzip selbst beim Gericht Gottes gilt, also was so der Gipfelpunkt, der höchste Grund aller Furcht sein müsste, eigentlich. Ja, also, dass man vor Gott steht und dass man alles offenbar ist, alles sichtbar ist. Wenn es selbst da gilt, dass die vollkommene Liebe alle Furcht austreibt, na, dann gilt es überall in unserem gesamten Leben, in allen Bereichen. Das ist die Logik dieses Textes hier. Dieser Gegensatz von Liebe und Angst, der ist so universell, da wird auch an mehreren Stellen gleich so ein Riegel vorgeschoben, damit man nicht Ausflüchte sich einfallen lässt, warum das hier und da vielleicht anders sein könnte. Zum Beispiel, indem hier auch gesagt wird, dass die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Menschen untrennbar verbunden ist, also das Geistliche, das Natürliche, Beziehungen horizontal und vertikal, ist hier, gilt dasselbe. Da heißt es, denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, der kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Geht nicht, es hängt miteinander zusammen. Ich kann also auch nicht sagen, hier geht es um die Gottesbeziehung und die Liebe und die Angst in der Welt und in Bezug aufs normale Leben und in Bezug auf Menschen oder so ist was ganz anderes. Kann ich nicht sagen, diese Möglichkeit lässt dieser Text hier nicht zu. Denn wenn es schon in Bezug auf Gott so ist und auf sein Gericht, na dann erst recht im gesamten Leben. Wir haben es bei diesem Gegensatz von Liebe und Angst mit einem Grundprinzip zu tun, das bei tiefster Betrachtung eigentlich immer und überall gilt. Und das wollen wir uns in den Tagen noch ein bisschen tiefer anschauen. Morgen Vormittag werden wir noch mal ein bisschen schauen, dass im Grunde, also auch erkennen, dass im Grunde sämtliche üble Dinge im Leben auf Angst aufbauen, auf Angst basieren. Also wenn man nur tief genug geht, kommt man am Ende zur Angst. Und zugleich werden wir sehen, dass auch alles Gute im Leben, wenn man es zurückverfolgt, am Ende zur Liebe führt und von der Liebe kommt, von dort ausgeht. Angst und Liebe sind sozusagen, man kann sagen, das komprimierte Böse und das komprimierte Gute, was es in unserem Leben gibt. Sünde könnte man deswegen verstehen als alles, was der Liebe widerspricht. Und Reinheit könnte man nach der Logik verstehen als alles, was sich nicht von den tiefsten in uns wohnenden Ängsten aufhalten lässt. Was gereinigt ist davon. Und in der Bibel finden wir eigentlich die Urgeschichte aller Angst schon in der Geschichte vom Sündenfall. Das Wort Furcht, das taucht zwar nur einmal direkt auf, aber es kommt einem bei vielen Versen entgegen. Also man merkt, wie unterschiedliche Formen der Angst Auslösermomente schaffen für das, was beim Sündenfall geschehen ist. Also ich fliege bloß mal kurz drüber. Adam und Eva haben vom Baum der Erkenntnis gegessen und man spürt diese Angst, zu kurz zu kommen. Die Angst, dass Erkenntnis und Einsicht zu verpassen, das erzeugt eine Begierde in ihnen. Diese Angst, ich könnte nicht alles bekommen, was es so zu bekommen gilt. Dann auch die Angst, eine Position zu beziehen, auch gegen die Versuchung, gegen den eigenen Ehepartner. Also auch die Angst vor Beziehungsverlust. Sie brechen nicht aus der Situation, sondern einer lässt sich von der anderen dazu überreden. Sie bleiben eins auf ihrem Irrweg. Keiner hat, ich sag mal, den Arsch in der Hose, einen eigenen Standpunkt zu vertreten und sich hinzustellen und zu sagen, das tue ich nicht. Sondern es ist eine Angst da, dass Beziehung auch hier zerbrechen könnte. Mit dem Sündenfall kommt dann die Angst nicht zu genügen. Sie schämen sich plötzlich für ihre nackten Körper und fangen dann an, Feigenblätter zusammen zu heften und sich damit zu bedecken. Scham ist auch eine Angst vor Beziehungsverlust und nicht eine Angst, nicht zu genügen. Dann kommt die Angst vor der Begegnung mit Gott, wird auch direkt so benannt. Die Angst, auch vor ihm nicht zu genügen. Das geht auch einher mit der Angst, von ihm abgelehnt zu werden und vielleicht auch die Angst vor unbekannten Reaktionen seinerseits. Es ist ja auch interessant, was hier passiert. Ich meine, Adam und Eva haben sich selbst in einer völlig neuen, negativen Weise verhalten, wie sie es vorher noch nie getan hatten. Und sofort ist die Sorge da, dass Gott das auch so tun könnte. Also es findet auch eine Projektion statt. Die Angst vor dem plötzlich unberechenbaren Gott, wie kann das sein, wenn sie ihn vorher so kannten? Sofort merkt man, wie Beziehung in der Tiefe beschädigt ist. Und dann kommt die Angst, persönlich und selbstständig den Fehler einzugestehen, den sie gemacht haben. Sie flüchten sich ins Kollektiv, also es findet eine Schuldverschiebung statt. Adam wird gefragt, warum hast du davon gegessen? Na, Eva hat es auch gemacht, die hat es gesagt. Und Eva sagt, die Schlange war es. Also eine Schuldverschiebung findet statt. Man ist ja nur einer von mehreren gewesen sozusagen. Man ist gemeinsam schuldig geworden. Und dieser Reflex kommt aus einer Angst heraus, letztlich aus einer Angst vor Einsamkeit und Isolation, dass ich nämlich mich hinstelle und sage, ich hab's falsch gemacht. Man versucht sich einzureihen in die Gemeinschaft, in das Kollektiv, sozusagen in eine Versagensgemeinschaft, weil man Angst hat, alleine und selbstbestimmt für sich zu sprechen und Fehler einzugestehen. Dann werden Kain und Abel geboren und dann ist diese Situation, wo Abels Opfer von Gott angenommen wird und Kain dasteht und sein Opfer nicht angenommen wird. Auch da merkt man, wie so was aufkeimt, so dieses nicht angenommen zu werden von Gott. Es ist eine Unfähigkeit da, sich selbst hinzugeben, in Selbstvergessenheit zu leben, sondern diese Suche, ich könnte zu kurz kommen und nicht angenommen sein, erzeugt Zorn auf denjenigen, der von Gott gesehen wird und der angenommen ist, und so tötet er Abel. Und Gott klärt ihn dann auf über die Konsequenzen, die das jetzt haben wird. Und darauf kommt bei Kain die Angst auf, die Angst vor Verfolgung, vor Einsamkeit, vor Isolation. Er hat Angst, dass ihn die anderen Menschen umbringen. Im Grunde ist es eine Angst vor Heimatlosigkeit. Das wird dann sogar noch so indirekt so benannt in der Bibel, denn Kain ging von Gott weg ins Land Not und Not heißt das Land der Heimatlosigkeit. Da kommt eins zum anderen und man könnte die Geschichte so fortsetzen. Das, was hier passiert, ist, dass das Gegenteil von Liebe geschieht. Liebe ist, also hier wird ja gesagt, Gott ist die Liebe in dem Text, den wir vorhin gesagt haben. Das heißt, Gott ist eine Person, die Liebe in vollkommener Weise ist eine Person, kann auch nicht anders sein, weil Liebe durch und durch auf Beziehung angewiesen ist. Das ist ein Beziehungsbegriff. Das kann nicht außerhalb von Beziehung und von Personalität gedacht werden. Und demzufolge ist Angst letztlich die Beziehungslosigkeit. Das ist das, was Beziehungslosigkeit erzeugt in unserem Inneren, in ausgereifter Form. Und deswegen ist es immer so, wenn Gott in unser Leben kommt und wenn er seinen Geist sendet und wenn er spricht und wenn er in unserem Leben hinein, in unser Leben hineindringt, dann ist eine der Sachen, die er immer tut, ist, dass er unsere Ängste anspricht und unsere Ängste berührt. Das merkt man schon daran, wie oft in der Bibel gesagt wird, fürchte dich nicht, wenn Gott kommt, wenn ein Engel kommt, wenn Gott sich irgendwie offenbart, fürchtet euch nicht. Es sind reichlich 100 Mal in der Bibel, ich weiß, es geht immer das Gerücht um, dass es 365 Mal in der Bibel stehen würde, das stimmt nicht, aber es sind auf jeden Fall reichlich 100 Mal und das ist schon eine Nummer, also wenn ein und derselbe Satz fast wortgleich immer wieder auftaucht in der Bibel, zeigt das was vom Herzen Gottes, von seiner Stoßrichtung, wenn er kommt, dass er die Angst konfrontiert in unserem Leben. Deswegen heißt es auch, Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Er gibt uns keinen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe. Da haben wir es wieder unter Besonnenheit. Besonnenheit ist, dass man sich ja auf was besinnt, dass man was klar kriegt in seinem Kopf, dass man sich ihm zuwendet und dann weicht die Angst. Deswegen haben wir auch immer wieder diese Berichte, wo Menschen vom Heiligen Geist erfüllt werden und danach mutiger sind als vorher. Das ist zu Pfingsten so, die werden vom Geist erfüllt und Petrus beginnt zu predigen. Und wurde in Apostelgeschichte 2, Vers 29 heißt es, ihr Brüder, es sei erlaubt, mit Freimütigkeit zu euch zu reden. Plötzlich, nachdem sie sich im Obergeschoss dort eingeschlossen hatten, kommt er raus und kann mit Mut Jesus bezeugen, weil der Geist ihn vorher erfüllt hat. Oder dann geht es so weiter in Kapitel 4, Petrus sprach erfüllt mit Heiligen Geist zu ihnen. Und dann staunten sie alle über die Freimütigkeit von Petrus und Johannes. Dann nimmt die Verfolgung Fahrt auf und die Jünger kommen dann wieder zusammen und beten gemeinsam in Apostelgeschichte 4, Vers 31. Und da heißt es, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das heißt, sie wurden neu vom Heiligen Geist berührt und aufgefüllt, sozusagen die Ladung wieder nachgetankt, was einem in den Problemen und der Verfolgung auch leicht wieder wegsickert, neu vom Geist erfüllt und das Ergebnis war, sie redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Es kam wieder neu eine gewisse Form der, na nicht Furchtlosigkeit, aber wieder viel mehr Mut hinein. Und Paulus bezeugt es auch in Epheser 3, Vers 12, da sagt er, in ihm, also in Jesus Christus, haben wir Freimütigkeit und Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn und viele, viele andere Texte könnte man nennen, wo auch in der Lebensgeschichte der Jünger und anderer Leute sichtbar wird, wie Blockaden von Angst überwunden werden und wo man merkt, wie Menschen sich entwickeln in der Gegenwart Gottes. Und wie es sich genau mit der Angst verhält und wie sie auch unsere Berufung blockieren kann und wie Gott trotzdem in uns wohnt und trotzdem durch uns durchscheinen möchte. Damit wollen wir uns dann morgen und übermorgen Vormittag beschäftigen. Madalina wird dann auch teilweise mit dabei sein und da werden wir uns dann alle zusammen gemeinsam auf die Suche begeben, wie sich Angst und Liebe Gottes in unserem Leben, in unserem Herzen verhält und wie das eine anfängt, das andere zu dominieren und in den Hintergrund zu drängen. Und da freue ich mich schon drauf. Amen.